Also eine Fußballkabine zieht natürlich schon so ein bisschen, ne? Und was ich einfach ganz schön finde, was ja voll das krasse Thema in der Gesellschaft ist, wo ich immer denke, ey Leute, das ist doch ganz normal, aber es ist leider nicht normal, dass so jeder Mensch gleich ist, ne? Das hast du halt in der Fußballkabine, hast du das, ne? Wenn Deutschland, ich weiß, dass es nicht geht, aber wenn das wie so eine Fußballkabine wäre, ey, wir hätten so viele Themen, die wir in Deutschland haben, die hätten wir nicht.
Herzlich willkommen beim Powwow Podcast. Der heutige Partner des Powwow Podcast ist die Deutsche Vermögensberatung, dein Coach in allen Finanzfragen. Ich bin Jonas Hummels, einer der Gründer von Powwow Sports, Host dieser Staffel und auch ehemaliger Leistungssportler. Bei weitem nicht so erfolgreich wie die meisten unserer Gäste in dieser Staffel, aber dafür umso interessierter an den besonderen Geschichten. Warum wurden diese Athletinnen so erfolgreich? Warum nicht? Was waren die Niederschläge? Und vor allem, was kann der Sport denn leisten? Was hat er in der Gesellschaft verloren? Welche Bedeutung hat er? Welche Ziele muss er auch haben? Und kann er das überhaupt leisten? Darüber wollen wir in dieser ersten Folge reden mit einem ganz besonderen Gast. Und auf den freue ich mich wirklich sehr. Nämlich ein Weltmeister, derzeit arbeitslos, aber nie ohne Meinung. Und dies dazu meistens sogar noch recht fundiert, klar formuliert. Und man hört ihm einfach gerne beim Reden zu. Herzlich willkommen, Christoph Kramer. Ich weiß gar nicht, ich habe mir aufgeschrieben, die Intros beim Fernsehen, da haben wir immer sogenannte Bauchbinden, die beschreiben, was diese Person macht. Und jetzt, sehr geehrter Christoph Kramer, was steht in deiner Bauchbinde?
Boah, mir fehlt noch das richtige Wording, würde ich sagen. Also es ist momentan sowas zwischen Rentner, Privatier und Arbeitssuchend.
Was hast du am liebsten?
Ja, ich finde für Privatier, das ist ein blödes Wort irgendwie, das hört sich so ein bisschen so abgehoben und auch schon zu alt an. Rentner auch, Arbeitssuchend auch nicht so richtig. Deswegen, mir fehlt noch ein bisschen das Wording, aber ich hoffe, dass da bald Schriftsteller steht.
Sehr gut, sehr gut. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen gleich. Also erstmal, ich finde, du verkaufst dich ein bisschen unter Wert, weil du bist, ich habe es mir aufgeschrieben alles, pass auf, du bist Baller League Kapitän, Kleinfeld-WM-Teilnehmer, Winzer und jetzt auch noch Autor. Also für alle drei Begriffe, die du da vorgenannt hast, sprechen nicht wirklich das, was du eigentlich gerade machst. Mit was verbringst du deinen Tag so momentan?
Ja, das war auch eher mit dem Augenzwinkern. Boah, ich habe ja nicht so einen geregelten Alltag gerade. Ich probiere meinem Alltag voll viel Struktur zu geben, heißt immer gleich aufzustehen, immer an gleichen Stellen zu essen, viel Sport zu machen. Ich mache auch, glaube ich, mehr Sport als aktiver Fußballer aktuell, also zumindest vom Zeitumfang her. Ich spiele mega gern Padel, spiele aber auch viel Fußball und so. Ja, und sonst habe ich ganz viele Projekte am Laufen. Das größte, also das mit Abstand größte ist auf jeden Fall das Buch, was jetzt am 13.03. kommt. Aber sonst wird mir auch nicht langweilig. Also ich mache jetzt meine A-Plus-Lizenz als Trainer und habe wirklich viele, viele Termine, auf die ich mich mega freue und die ich voll schön finde, aber halt jetzt nicht mehr so geregelt, dass ich irgendwo jeden Tag beim gleichen Arbeitgeber auftauche.
Wie ist es denn so? Ich meine, du hast 20 Jahre ja in Anführungszeichen fremdbestimmt, sodass dir immer jemand gesagt hat, wo du wann sein musst. Fällt es dir schwer, dich selber zu strukturieren? Ist ja ein komplett anderes Leben logischerweise.
Gar nicht. Ich hätte gedacht, dass mir das viel schwieriger fällt und ich hätte auch gedacht, dass es mir viel schwerer fällt, so das anzunehmen. Ich habe natürlich bewusst mir ganz viele Termine irgendwie in meinen Alltag jetzt reingepackt, damit ich, weil ich Angst vor diesem Loch hatte. Das habe ich gar nicht. Und auch so Dinge, die unerwartet schön sind, wie zum Beispiel Wochenenden. Das ist echt heftig. Also weil seitdem ich, keine Ahnung, wie alt ich war, hatte ich ja keine Ahnung, also in meiner Jugendzeit, ich habe seitdem ich 6 oder 7 bin, habe ich bei Bayer Leverkusen gespielt. Ich kenne das Gefühl eines Wochenendes nicht. Also am Wochenende war für mich immer so irgendwie High Days. Und jetzt merkst du richtig am Wochenende, keiner meldet sich so richtig, alle Diensthandys sind aus. Da steht die Zeit so ein bisschen still irgendwie und man hat wirklich mal Zeit, für sich irgendwelche Dinge zu machen. Und das ist schon, also Wochenende, ich weiß, warum viele Leute immer so gesagt haben, boah, endlich Wochenende, weil Wochenende echt cool ist. Und deswegen, also ich genieße schon ein paar Vorzüge des nicht fremdbestimmten Lebens, auf jeden Fall.
Ja, was machst du denn am Wochenende? Schaust du viel Sport?
Ey, ja, das auf jeden Fall, aber ich gehe samstags gehe ich meistens auf den Markt, dann esse ich da irgendwie was zum Mittag und dann lasse ich mich so durch das Wochenende geleiten und das ist, also Wochenende gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen.
Erste Mal so ein richtig normaler Mensch sein, in Anführungszeichen. Ich hatte das ja auch, ich habe schon 1000 Jahre spiele ich nicht mehr fast 10 Jahre und ich hatte das genauso. So am Anfang dieses Gefühl, Wochenenden zu haben. Das ist unglaublich einfach.
Und da denkt man ja gar nicht drüber nach. Man denkt jetzt nicht so darüber nach, boah, krass, du hast jetzt endlich mal ein Wochenende, sondern das kommt dann auf einmal und dann merkt man nach so 2, 3 Wochenenden, boah, Wochenende ist heftig. Ist geil.
Ja, und dann irgendwann, wenn du es dann nicht mehr hast, dann ist wieder richtig schlimm. Also wenn du jetzt wieder, weiß ich nicht, viele Wochenendtermine hast oder zum Beispiel Trainer wärst oder irgendwie im Fußball arbeiten würdest oder wieder spielen, ich glaube, da wieder zurückzukommen, könnte ein bisschen schwieriger sein, aber ja. Wie läuft denn die, ich sage jetzt mal, Tätigkeit des Schreibens für dich? Das ist ja was komplett anderes. Also du musst nicht mit deinem Körper Sport machen oder mit deem Körper arbeiten, sondern mit deinem Gehirn arbeiten. Nicht, dass du das beim Fußball nicht gemacht hast, natürlich, aber kannst du das in irgendeiner Form vergleichen? Das ist ja eine sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeit.
Boah, vergleichen kann man es nicht. Das Buch, was jetzt rauskommt, habe ich geschrieben während meiner aktiven Karriere. Ich bin ja noch nicht so lange raus und von daher, da war es eher so Lektorarbeit mehr. Aber ich habe es geschrieben, während ich bei Gladbach gespielt habe und muss sagen, dass das so voll der schöne Ausgleich für mich war. Wahrscheinlich kennen das voll viele irgendwie, dass sie nach dem Job irgendwie ins Fitnessstudio gehen als Ausgleich. Und mein Ausgleich war dann irgendwie das Schreiben. Also ich habe einen Roman geschrieben, der im Sommer 2006 spielt, nichts mit Fußball zu tun hat, sondern so richtig klassisch Coming of Age. Und das hat mich irgendwie in eine Zeit gebracht, in der ich auch total gerne gelebt habe, jeden Tag beim Schreiben abends. Und ja, das war eine total schöne, willkommene Abwechslung, vielleicht ein Ausgleich zur damaligen Zeit, nicht so einfachen Alltag. Also wenn wir im Profisport über nicht so einfach reden, dann sind das wirklich die absoluten First-World-Problems, aber das ist mir auch bewusst, aber trotzdem fühlt man sich ja dann so und deswegen habe ich viel geschrieben. Ich würde sagen, dass es sich vielleicht wie ein, ich kann es nicht bewerten, weil ich nie in der Haut eines jemanden gesteckt hat, der 9-to-5 gearbeitet hat und dann ins Fitnessstudio gegangen ist, so als Ausgleich, aber so hat es sich ein bisschen für mich angefühlt.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Wolltest du schon immer mal schreiben oder ist es irgendwann gekommen?
Ja, ich schreibe Tagebuch seitdem ich 13 bin, okay. Also ganz, ganz früh schon, habe immer ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Für mich war es klar, dass ich in meinem Leben mal ein Buch schreibe. Das war immer so eines meiner Life Goals. Ja, und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und dann hat es mich gefangen genommen. Also ich lese tatsächlich seit 4, 5 Jahren unfassbar viel.
Was liest du dann? Also mehr Romane oder?
Nur Romane, ja. Ich mag diese Sachbücher nicht, die mir lehren wollen, wie ich glücklich werde oder so, ne? Keine Ahnung, ich finde, das ist zu individuell dafür, dass es da so einen Leitfaden für gibt. Und deswegen, ich lese am liebsten Romane, weil man da irgendwie, boah, das ist auch so ein berühmtes Zitat, das finde ich so geil, weil es stimmt, weil ich das nie gefühlt habe, aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, dass man in den verschiedensten Romanen 1000 Leben leben kann, ohne zu sterben. Also, ich hatte nie früher die Fantasie, und auch nicht die Ruhe, mich da hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Vielleicht, weil mich Schulbücher abgeschreckt haben, weil Dantons Tod und Faust einfach irgendwie Kacke waren. Aber jetzt lese ich Bücher, da werde ich richtig von eingenommen.
Würdest du sagen, dass du einen bestimmten Autor oder einen bestimmten Stil gerne magst oder ist das variabel?
Ich liebe so Coming-of-Age-Romane. Also ich fand zum Beispiel von Christian Huber, Man vergisst nicht, wie man schwimmt, fand ich super. Ich finde Benedikt Welz ist der absolute Popstar unter den Autoren, unter den Deutschen. Also ich bin da breit aufgestellt.
Okay. Ist ein bisschen autobiografisch der Roman oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ganz charmant, dass niemand weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Also ich glaube immer, dass wenn man schreibt, dass man bestimmte Szenen so erlebt haben muss, dass gerade ins erste Buch viele biografische Sachen irgendwie einfließen, das glaube ich schon, aber wie viel genau, das sage ich nicht.
Okay. Dann gehen wir mal einigermaßen zurück in diese Zeit 2006, da warst du, glaube ich, 15.
Ja.
Wie hast denn du Fußball gespielt? Ich meine, du hast auch früh bei Leverkusen gespielt, logischerweise. Du hast das früh relativ ernsthaft betrieben, aber kannst du für dich sagen, wann sich Sport so richtig gewandelt hat für dich von ausschließlich Spaß in irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß? Also es gab diese Doku gerade von den Wagner-Brüdern, in denen, ich glaube, die Mutter sagt es dann irgendwann, kein Mensch spielt 82 Regular-Season-Spiele in der NBA aus purem Spaß. Kannst du dich erinnern, wann oder ob es diesen Punkt jemals gab, an dem der Sport irgendwann, nicht eine Last, das ist das falsche Wort, aber irgendwann halt, ich sag jetzt mal, ernster wurde und du gemerkt hast, okay, jetzt ist dieser kindliche Spaß, den man hatte, deswegen diese Zeit 14, 15, dann sich irgendwann geändert hat?
Ich weiß, dass ich da großes Glück hatte, dass es bei mir auf unfassbar spät kam, weil ich mit vielen geredet habe, bei denen das schon so in diesem Alter 18, 19 kam, spätestens aber mit Eintritt ins Profialter, das war bei mir gar nicht so. Ich würde sagen, bei mir, als es so ein bisschen abgestumpft ist, als ich alles schon mal so ein bisschen erfahren habe, ich hatte irgendwie das große Glück, dass es bei mir immer weiterging. Ich kam aus der U19 in die Regionalliga, aus der Regionalliga in die zweite Liga, aus der zweiten Liga in die erste Liga, aus der ersten Liga dann in die Nationalmannschaft, dann habe ich Champions League gespielt. Also ich hatte im Prinzip jedes Jahr oder spätestens jedes zweite Jahr hatte ich etwas Neues. Ich habe irgendwie Gas gegeben, habe was geleistet, hatte viele glückliche Umstände und es ging für mich immer so wirklich steil nach oben. Und dann ist immer, wenn du zum neuen Verein gehst, neue Reize kommen, neue Aufgaben da sind, du dich wieder neu beweisen musst. Das waren immer Sachen, die mir Spaß gemacht haben, beziehungsweise die mich so angetrieben haben, dass ich gar kein Gefühl dafür hatte, dass da irgendwelche negativen Sachen mit reingeschwungen sind. Und ich würde sagen, so, wo ich es leider angefangen habe, als Job zu nehmen, war zum Glück relativ spät. 28, 29, sowas, wo es dann wirklich so war, dass du hast alles gesehen. Du hast natürlich auch irgendwie Fluch der guten Taten. Du hast relativ früh den Titel geholt, den wirst du nicht nochmal holen. Es war nicht so, dass ich persönlich abgestumpft war, ein bisschen, oder, also es hat nichts damit zu tun, dass ich weniger Ehrgeiz hatte, oder dass ich nicht mehr wollte, oder, aber es hat sich professioneller angefühlt. Also es war nicht mehr so dieser Kindheitstraum. Ich weiß noch, als ich die ersten 5 Jahre meiner Profikarriere, egal ob zweite oder erste Liga, in ein Stadion reingekommen bin, da dachte ich immer, ey, was ist denn hier los, ne? Und zuletzt, ich find's schade, dass das so ist, aber es ist wahrscheinlich menschlich. Zuletzt kam ich in ein Stadion rein und natürlich hat man auch dieses Gefühl so, wow, aber es war jetzt nicht mehr so, Alter, was geht denn hier ab? Und das finde ich eigentlich schade, aber es ist leider das Leben, das alles abstumpft.
Ja, hast ja auch, weiß ich nicht, 200 Mal, 300 Mal erlebt, dass ein Stadion einigermaßen voll war und viele Fans da waren. Also ja, ich finde es ganz interessant, einfach zu sehen, ich schaue wahnsinnig viel Tennis. Und im Tennis gibt es diese typischen Leute, die einen Grand Slam gewonnen haben. So, jetzt war es Daniel Medvedev, der seitdem irgendwie gar nicht mehr richtig spielen kann. Dominic Thiem, der hatte dann natürlich wahnsinniges Verletzungspech. Aber ich denke, diesen einen Titel zu gewinnen, nachdem man strebt und dann es erreicht zu haben. In dieser Moment, glaube ich, ist der, wo dann eben viele, das ist überhaupt nicht, dass man keine Lust mehr hat oder nicht mehr motiviert ist, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern einfach dieses, das allerletzte für immer dafür geben. Und dann gibt's diese Leute, wie im Fußball sind's dann, weiß ich nicht, Messi, Cristiano Ronaldo und Co. Im Tennis sind's dann die üblichen drei Verdächtigen mit Djokovic, Nadal und Federer. Kannst du dich oder kannst du es nachfühlen, wie es ist, sozusagen diesen einen Moment erreicht zu haben? Du wurdest dann Weltmeister 2014. Dass es irgendwann mal dieses Ding gab, so, yo, krass, ich habe das jetzt geschafft. Also das ist dieses Ziel oder dieser eine große Moment, auf den man, weiß ich nicht, als Kind hingeträumt hat und dann fällt sowas, keine Last ab, aber wie so eine...
Also es fällt auf jeden Fall was ab. Ich würde nicht sagen, dass es dich müde macht oder dass es dich so satt macht, das gar nicht, weil ich finde eher, dass Erfolg hungrig macht. Mhm. Also ich finde eher, wenn du erfolgreich bist, dann willst du es immer wieder und willst immer wieder erfolgreich sein. Deswegen, also dieses, dass man sich auf irgendwas ausruht, das sehe ich gar nicht. Aber was ich extrem hatte, war dieses Gefühl, es in Anführungsstrichen ein bisschen geschafft zu haben. Also keiner konnte mehr daran zweifeln, ob ich gut bin oder nicht. Und das hat man ja irgendwie schon als Sportler in sich, dass man es allen irgendwie zeigen will, dass man selber gut ist. Und das hatte ich schon, dass ich danach gedacht habe, so, okay, jetzt ist allgemein gültig, der muss ja gut sein. Mhm. Das Gefühl hatte ich, aber gar nicht dieses Gefühl von, ich bin satt, sondern eigentlich eher das Gefühl von, boah, also Titel holen, erfolgreich sein, das ist das Allergeilste. Also das hat mich auch immer sehr angetrieben. So Erfolg zu haben, finde ich schon cool.
Ja, kannst du dich erinnern, ob das, als du kleiner warst, auch so war? Also sagen wir so 10, 12, wo das noch ein bisschen kindlicher ist, wo man auch nicht so...
Auf jeden Fall.
Ja, also auch, ich meine, du hast bei Leverkusen gespielt, Ich habe auch bei Bayern in der Jugend gespielt, das heißt, man, da gibt's schon so einen gewissen Leistungsdruck. Aber ich habe zum Beispiel früher, ich habe auf keine Tabelle geschaut, als ich 10, 12 Jahre alt war. Mir war das gänzlich egal, was erstaunlich ist. Also so, da war immer gewinnen wollen schon ein Antrieb, aber auf so einer anderen Perspektive. Ich fand es zwar viel spielerischer, also.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gar keinen Druck von zu Hause oder so bekommen, gar nicht. Aber wenn ich so Tore oder so gemacht habe und ich gemerkt habe, dass meine Eltern stolz auf mich sind, und die waren auch so stolz auf mich, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das fand ich schon immer ein geiles Gefühl, was mich auch angetrieben hat. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, dass man als Sportler, deswegen mag ich auch diese ganzen Phrasen um die Mentalität nicht so richtig. Ich glaube, dass man, wenn man da oben ankommt als Profisportler, ich glaube, man wird mit einer gewissen Besessenheit und mit einer gewissen Mentalität wird man geboren, was auch irgendwo ein Talent ist. Dass die, die es dann schaffen, die können nicht verlieren. Das ist eine Grundeigenschaft, damit du Profisportler werden kannst. Und das hatten wir ja alle irgendwie. Ne? Das mit der Tabelle ist interessant, was du sagst. Das weiß ich gerade auch nicht so. Ich meine aber, dass ich schon immer gewusst habe, in welchem Umfeld wir uns gerade bewegen. Also auch gegen wen wir jetzt gerade spielen, gegen einen von unten oder gegen einen von oben. Aber da bin ich mir gerade auch nicht mehr so sicher. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber auf jeden Fall dieser Ehrgeiz zu gewinnen, der war krass da. Also ich habe nach Niederlagen auch immer geheult und bin irgendwo hingelaufen, habe irgendwas kaputt getreten. Also so ganz, ganz fertig.
Ja, so verlieren ist nicht so geil. Es ist aber total, also ich habe das selber mal für mich so ein bisschen probiert zu überschlagen, weil an Turniere, Hallenturniere oder auch Turniere draußen kann man sich natürlich am besten an die erinnern, wo man erfolgreich war. Also das ist natürlich schon, oder Trainingsspiele, also es gab für mich nichts Schlimmeres. Wir hatten immer dieses Spiel, ich weiß gar nicht, ob das noch der richtige Begriff ist, Tschechenrolle, kennt ihr das?
Ja,
im Westen, genau, also das war so, wir hatten ein Jahr lang, da haben wir, Heiko Vogel war da unser Trainer in der Jugend und wir haben gegen 2 Jahre Ältere gespielt und wir haben irgendwie die ersten 3 Spiele gewonnen und immer danach hat er gesagt, wir spielen die ganze Woche Tschechenrolle, weil das beste Spiel war, also 3 Mannschaften, 2 spielen gegeneinander, die Mannschaft, die das Tor schießt, bleibt drin und die das Tor kassiert, geht raus, also so ganz klassisch, du kriegst ein Tor, verlierst, gehst raus, so, und das haben wir das ganze Jahr über gespielt und irgendwann haben wir verloren und haben das trotzdem weiterhin gespielt. Also es ging gar nicht so richtig um die klassische, ich sage jetzt mal, Belohnung, wenn man am Wochenende gewonnen hat. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel da wir gewonnen sind am Ende in dieser Saison. Aber ich kann mich erinnern, dass das mit Abstand lustigste und spaßigste Saison war. Weil das halt immer so, es ging in jedem Training immer nur um Gewinnen und Verlieren. Und da wäre jetzt mal so die Frage, ob du das aus deiner Perspektive irgendwie vergleichen kannst, ob sich das geändert hat bei, in Anführungszeichen, jüngeren Spielern, weil, ich weiß nicht, ich glaube, du, ich, mein Bruder, wir sind da alle gleich, verlieren ist doof und das macht keinen Spaß und man ist auch manchmal vielleicht ein bisschen überehrgeizig und nicht der coolste Mensch, nachdem man verloren hat, aber hast du das Gefühl, das ist einfach nur meine Beobachtung von außen, dass es ein Ticken egaler geworden ist. Also so, man postet bei Instagram ein Foto von sich, obwohl man 4-0 verloren hat, so ungefähr. Also, hinkt natürlich der Vergleich, aber, ja.
Also ganz sicher, das auf jeden Fall. Ich finde sowieso, dass wir in so eine kleine Highlight-Gesellschaft gerade beim Fußball reingekommen sind. Also es guckt sich ja niemand mehr so gefühlt ein Spiel über 90 Minuten an. Wir sind immer nur am Handy und am Ende gibt's immer ein Highlight-Video, ne? Ja. Und wer in dem Highlight-Video performt, hat ein gutes Spiel gemacht und wird gefeiert und hat noch einen Beinschuss bei TikTok und Instagram hochgeladen. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem, also es wird ja auch so ein bisschen gerade gefühlt aberzogen, ne? Also ist es nicht sogar so, dass in der Jugend ohne Ergebnis gespielt wird?
Ja, ich bin nicht der größte Experte, was das angeht, aber es gibt es gibt dieses Modell, dass man, das ist im Endeffekt sowas in der Art wie Tschechenrolle. Man geht, so habe ich das verstanden, das kann wahnsinnig falsch sein, wir werden es korrigieren im Zweifel, dass es 3 oder 3, 4, 5 Plätze gibt und wenn man gewinnt, geht man einen Platz nach oben. Und der oberste Platz ist sozusagen Champions League. So wird es dann geframed oder genannt. Und wenn man verliert, geht man wieder runter. Also man wird schon belohnt, wenn man gewinnt. Es gibt halt am Schluss sozusagen keine richtige, in Anführungszeichen, Abschlusstabelle. Also wenn du am Schluss oben stehst, im letzten Spiel der Champions League, dann bist du ganz oben. Es kann aber sein, dass du die restliche Stunde oben gespielt hast, nur das allerletzte Spiel verloren hast. Also so, glaube ich, von der Art her ist es. Es geht trotzdem immer noch einigermaßen um Gewinnen und Verlieren, aber vielleicht nicht mehr im tabellarischen Kontext.
Boah, das ist total schwierig zu sagen, was besser oder was schlechter ist, ne? Weil man kann natürlich argumentieren, das tun sie, glaube ich, auch, dass dann der Spaß, die Aktion im Vordergrund steht, dass man Fehler machen darf, dass man in mutige 1-gegen-1 Situationen geht, dass Mut gefördert wird. Aber ich finde so, also im Leben ist Gewinnen oder Verlieren schon immer wichtiger, als wir uns das alle eingestehen wollen. Ich glaube, mir persönlich tat es auch gut, und da spreche ich nur von mir, dass ich früh eingeimpft bekommen habe, dass Fehler, die zu Niederlagen führen, auch krasse Konsequenzen haben. Also ich kann mich an Hallenturniere gewinnen, da habe ich im ersten Spiel einen Fehler gemacht, da habe ich das ganze Hallenturnier raus draußen gesessen, was natürlich aus pädagogischer Sicht eine Katastrophe ist. Aber mir tat es in dem Fall gut. Vielleicht bin ich der eine, der dem das gut hat, und ganz viele andere kippen hinten rüber und melden sich dann vom Fußball ab. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube nur, dass dieses Gewinnen wollen und gleichzeitig eine Niederlage vermeiden, worauf man natürlich nicht eingehen sollte, aber das ist impliziert es ein bisschen. Das muss man trainieren können auch, ne? Ohne dass andere auch so Sachen mit Mut und so, dass die hinten rüberfallen. Es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, was ich besser finde, weil man ja immer so dazu neigt, wenn man selber das eine erlebt hat, dann sagt man, ja, mir hat das auch nicht geschadet, war gut für die Kinder, so, ne? Also das darf man ja auch nicht so sagen, aber bin ich gespannt. Also ich weiß, was du meinst, und ich finde auch, dass sich das so ein bisschen verändert hat, wahrscheinlich auch so, auch durch die sozialen Medien. Das ist ein ganz weit und komplex, und auch einfach dadurch, dass es eine andere Generation ist. Ich glaube, die Generation über uns hat über uns auch gesagt, ja, denen ist das komplett egal, ob die gewinnen oder verlieren. Und wir sagen das jetzt über die jetzige. Schwierige Frage, wirklich. Und gute. Ja.
Was ist denn so, wie würdest du sagen, was hat Sport für eine Bedeutung in deinem Leben? Also wie viel, weiß ich nicht, auch in den anderen Projekten, die du machst, abseits des Sports, wie viel Teil deiner Persönlichkeit ist der Sport? Gar nicht mal unbedingt nur Leistungssport, sondern generell. Also auch, ich meine, du sagst, du spielst viel Padel. Ich glaube, wir sind da irgendwie einigermaßen ähnlich, dass das alles sehr spielerisch ist und das auch total Spaß macht. Aber wie viel, würdest du sagen, von dir ist Sportler oder Sport?
Alles. Also ich bin durch und durch, also das meine aller wichtigste Säule ist Sport. Ich kann Leute nicht verstehen, die keinen Sport machen oder die das nicht brauchen. Ich bin ein sehr, sehr ausgeglichener und ruhiger Mensch, außer wenn ich keinen Sport mache. Jetzt war ich mal so eine Woche, war ich so ein bisschen, vielleicht hörst du an meiner Stimme, war ich so ein bisschen krank. Also wenn ich eine Woche keinen Sport mache, ne, das ist schon, da werde ich schon so ein bisschen fickerig irgendwie, ne? Also ich finde, Sport für alles ist so wichtig, um nur im Moment zu leben. Ist Sport natürlich auch das Allergeilste, ne? Und wenn ich stupide laufe, dann kann ich das nicht, aber wenn ich Padel spiele, dann bin ich nur im Moment, dann denke ich nur an einen Punkt, dann ist alles weg. Also ich halte das auch einfach mental für unfassbar gesund, wenn man Momente hat im Leben, wo man nur im Moment lebt, dann für mein ganzes Herz-Kreislauf-System, für meinen Schlaf, für alles. Also Sport, also ich bin auch im Alltag, bin ich Sportler. Also wenn ich ein Buch schreibe, was ich dafür alles mache, da möchte ich, dass das was wird. Da bin ich ehrgeizig. Also ich glaube, dass ich dem Sport sehr, 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 sehr viel von meinem Charakter auch zu verdanken habe.
Ja, was sind so die sozialen Aspekte an dem Ganzen? Also du hast jetzt gerade beschrieben, wie viel das für dich persönlich gebracht hat, aber ich sage jetzt mal, in dem sozialen oder auch gesellschaftlichen Zusammenhang, was sind da die großen oder die guten Punkte, die dich ausmachen?
Ja, ich muss sagen, also eine Fußballkabine zieht natürlich schon so ein bisschen, ne? Und was ich einfach ganz schön finde, was ja voll das krasse Thema in der Gesellschaft ist, wo ich immer denke, ey Leute, das ist doch ganz normal, aber es ist leider nicht normal, dass so jeder Mensch gleich ist, ne? Das hast du halt in der Fußballkabine, hast du das, ne? Egal, wie der aussieht, wo der herkommt, was der für eine Religion hat, das ist alles so Wumpe, ne? Das ist alles so scheißegal. Und das finde ich, ist für mich mega selbstverständlich. Und diese Werte erzieht dir halt einen Sport in der Mannschaft. Das habe ich schon häufiger gesagt, ne? Also wenn Deutschland, ich weiß, dass es nicht geht, aber wenn das wie so eine Fußballkabine wäre, wir hätten so viele Themen, die wir in Deutschland haben, die hätten wir nicht, ne? Die hätten wir nicht. Das ist einfach ganz klar, dass das so ist, wie es ist.
Sprachlich könnte man dann daran arbeiten, aber das lassen wir mal hier hinter den verschlossenen Türen. Okay, wie siehst du dann so, ich meine, du hast ja die logischerweise die EM auch ziemlich eng verfolgt. Julian Nagelsmann hat was ganz Interessantes gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass Deutschland für eine Zeit lang geeint war. Es ist natürlich ein extrem großes Zitat und eine extrem ambitionierte Aussage, aber kannst du nachvollziehen, was er da gemeint hat, oder siehst du das auch ähnlich, oder ist es nicht zu viel? Ist es nicht viel zu viel verlangt von Sport sozusagen?
Also sagen wir mal so, ich finde nicht, dass Sport diese politische Rolle ablösen darf, ne? Also während Katar war es mir einfach zu viel, und es war sowas von glasklar, das habe ich auch jedes Mal im ZDF gesagt, dass sobald das Ding da drüben abgepfiffen ist, juckt es keinen Deutschen mehr. Und das finde ich immer so schade, dass dann die Nationalmannschaft für irgendwas herhalten muss, was gerade irgendwie brandaktuell ist. Und natürlich muss man auf die Situation in Katar, auf diese ganzen Menschenrechte, da muss man darauf aufmerksam machen. Und auch von mir aus während eines Turniers, ich mag es nur nicht, wenn da irgendwie einen Monat lang Menschenrechte, 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 dann ist da der letzte Pfiff, wird vom Schiedsrichter abgepfiffen. Und dann die Menschenrechte die und die Probleme, die da unten in dem Land sind, die bleiben. Aber es juckt hier keinen mehr. Keiner hat mehr darüber nachgedacht. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und ich weiß auch, dass der Sport, gerade der Fußball, eine große Vorbildsfunktion hat, weil es viele gucken. Und deswegen muss man politische Themen, kann man da auch gezielt einsetzen und kann nutzen. Aber halt nicht alles. Also wenn du für alles stehst, stehst du für nichts. Und das war mal eine Zeit lang, wo ich fand, dass der Sport so ein bisschen als Spielball benutzt wird für irgendwelche politischen Botschaften, weil man das so macht. Deswegen, ich finde es immer schwierig, Sport und Politik zu vermischen, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite verstehe ich voll, was Julian Nagelsmann meinte. Also allein der Fakt, dass sich mal alle Deutschen irgendwie einig sind, dass wir alle den Cucurella nicht mögen und dass wir alle wollen, dass wir am Ende Europameister werden. Das ist ja so ein schönes Gefühl, dass jeder Deutsche, den du in dem Monat gefragt hast, ging irgendwie immer viel um Fußball an jedem Stammtisch, auch die, die sich nicht so für Fußball interessieren, du kamst um das Thema nicht herum und alle wollten, dass Deutschland gewinnt. Und das ist, finde ich, ein richtig, richtig schönes Gefühl, dass sich mal alle in einer Sache einfach nur einig sind und es da auch keine Missgunst gibt, sondern alle wollen, diese Nationalmannschaft soll gewinnen. Und das, finde ich, ist schon ein sehr einiges Gefühl.
Genau, es ist, glaube ich, so der Eskapismus, auf den sich jeder einigermaßen einigen kann. Also ich finde es ja auch so, das sind diese alten Lagerfeuermomente, von denen man dann immer redet. Ich frage mich nur manchmal, wenn man jetzt kein Funktionär ist, wenn man Spieler ist und auf diesem Spielfeld steht, dann ist man, ich sag mal, per Zufall auf diese Bühne gerollt worden. Also dann musst du plötzlich eine Message tragen, wenn du eben in Katar bist oder irgendwelche anderen Sachen, und frag mich manchmal, ob das nicht einfach viel zu viel verlangt ist von den einzelnen Sportlern, weil die sind ja nicht qua Amt gewählt oder von irgendwem auserkoren. Das klingt ein bisschen doof, aber die spielen halt zufälligerweise gut einen Sport, den zufälligerweise wahnsinnig viele mögen. Wenn man jetzt gut, ich weiß nicht, in Deutschland eine Sportart, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, sowas wie vielleicht Hockey oder sowas, dann kommt man ja wahrscheinlich gar nicht in so eine Situation. Und ich frag mich aus so einer Spielerperspektive, ich meine, du hast es ja so gesehen ja auch miterlebt, ob man nicht manchmal sich so denkt, so, hey, ich spiele hier doch einfach nur Fußball. Warum erwartet man so viel von, also ich will gar nicht das herabreden, dass man das nicht machen muss. Ich finde es ja gut, wenn Sportler das machen. Aber frag mich manchmal, ob das die richtige Rolle ist. Ob das nicht andere übernehmen sollten. Oder ob das, weil man so berühmt ist und weil man so in der Öffentlichkeit steht, einfach dazugehört.
Ja, das ist ja auf jeden Fall so. Und das finde ich mehr. Es gibt Typen, die mögen das und die möchten das. Die möchten auch Botschaften in die Welt senden, weil sie das fühlen. Und dann finde ich das auch gut. Aber man darf es keinem auferzwingen. Also wenn du jetzt die komplette Nationalmannschaft so fragst, so bei der WM 22, wie ist hier gerade die politische Lage und keine Ahnung was, weiß ich nicht, ob da jetzt alle, ich hätte da auch nicht genau sagen können, wie das jetzt hier gerade ist und was wir jetzt hier alles machen und was das alles bedeutet. Weil ich meinen Lebenstraum gerade leben will, wo ich mein ganzes Leben darauf hingefiebert habe, eine WM mit Deutschland zu spielen. Und da kann ich jeden verstehen, der dann sagt, naja, mir ist das hier gerade irgendwie zu viel oder ich möchte einfach nur Fußball spielen. Das ist auch sein gutes Recht und dann soll er es auch machen. Also man darf es keinem auferzwingen, aber die ihre Bühne nutzen wollen, weil es wirklich von ihnen kommt und weil, und das spürt man ja auch bei vielen Spielern, wenn etwas wirklich so von Herzen kommt, weil sie dafür stehen und die wollen da ein Zeichen setzen, dann finde ich das auch gut. Nur dieses Aufgezwungene, wenn man das merkt, weil irgendwelche Minister oder die Gesellschaft das von einem verlangt, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß um die Strahlkraft eines Fußballers, um der Nationalmannschaft, aber das sind Sportler, die ihren Traum gerade leben, für Deutschland zu spielen, und da sollte man jetzt nicht von außen immer sagen, ja komm, jetzt müssen wir hier nochmal für das machen und für das machen, weil unsere Politik das irgendwie verpasst hat oder keine Ahnung was. Also ich finde, und da bleibe ich bei, ich habe da auch viel zu wenig Ahnung von, aber Sport und Politik zu vermischen ist immer auch einfach irgendwie ein bisschen, geht nicht immer gut.
Ja genau, das ist ja das Interessante, so die Sportler, die spielen einfach, oder die machen einfach ihr Ding. Also, weiß ich nicht, eine Volleyballerin spielt Volleyball, weil sie Volleyball spielen will. Du spielst Fußball, weil du Fußball spielen willst. Und jetzt kürzlich bei der Amtseinführung von Trump steht Gianni Infantino mehr oder weniger neben den ganzen anderen. Und da ist natürlich dann die Differenzierung gar nicht mehr möglich. Also dann ist ja automatisch, okay, hier ist Sport und Politik, aber auf einer Ebene, die gar nichts mit den Sportlern zu tun hat. Das finde ich immer so interessant, wie man das dann, oder ich weiß nicht, ob du das, ob du diese Szene gesehen hast. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war erstmal so, warum ist dieser Mensch da? Also was ist Sinn und Zweck? Okay, da ist die WM. Was ist das dann nächstes Jahr? Aber schüttelt man da nicht auch manchmal einfach den Kopf und denkt sich, hey, wir sind hier so eine Art Spielball geworden? Also sie spielen ja auch mit der Stahlkraft der Athletinnen.
Boah, ich muss sagen, ich kriege das gar nicht so mit. Also das, ich wusste das gar nicht, dass Gianni Infantino da neben dem stand. Aber natürlich weißt du, dass du auch Interessen vertrittst, die jetzt nicht unbedingt irgendwie deine sind. Und das ist auch okay. Also jetzt gab es ja in der Bundesliga, gab es ja diese Kampagne Nie mehr ist jetzt, kurz vor der Wahl. Total sinnig, stimmig. Also ich meine auch nicht, dass man das nie machen soll. Und man muss auch diesen Fokus, der auf dem Fußball ist, muss man ja auch nutzen, auch aus politischer Sicht. Nur halt nicht für alle Themen. Also ich fand es eine richtig gute Kampagne mit einem richtig guten Slogan. Aber wenn du für alles stehst, ne, dann stehst du auch automatisch für nichts. Also wenn du bei jedem Spiel irgendeine andere politische Botschaft senden möchtest, dann sendest du keine. Und da darf man sich halt nicht verrennen.
Ja, bleibt logischerweise eine Diskussion. Also da gibt es jetzt auch wahrscheinlich keine Paraderolle oder die Beste oder so ein Best-Case-Szenario. Von daher, ja, gehen wir mal einen Ticken weiter. Wir hatten uns ja im September beim Power Festival getroffen, wo sozusagen die Idee von uns ist, einfach den Athleten mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Wie hast du das so gesehen, dass wir eben nicht Politiker oder irgendwen das machen wollen, sondern Athleten mehr eine Bühne geben? Ist das was, was du glaubst, was gefehlt hat?
Ja, voll. Also ich fand die Idee super und ich fand sie auch gut umgesetzt. Und vor allen Dingen hat es mich gefreut für viele, die nicht so die große Bühne bekommen. Und das ist ja ein brutales Problem einfach. Ich weiß, woher es rührt, und wir fangen jetzt nicht an, jetzt hier wieder über Nachfrage und hier, wie heißt es? Angebot und Nachfrage zu sprechen. Es ist logisch, aber trotzdem ist es natürlich einfach schade. Ich kenne viele Sportler aus anderen Bereichen, die, wenn es ganz blöd kommt, am Ende der Saison quasi draufzahlen für das, was sie ausüben, und es einfach nur aus Leidenschaft und Ehrgeiz wächst. Und da sind wir im Fußball natürlich verwöhnt, was die Strahlkraft, was alles angeht. Und da finde ich es total schön, wenn auch aus anderen Sportarten, wenn man mal Gehör findet. Und wenn dann auch mal andere, also ich hatte schon so die Momente beim Power Festival, wo ich dann auch mal so über 2-3 Themen so nachgedacht habe, wenn es so darum geht, dass jemand auf Sponsorensuche ist, ob er überhaupt die nächste Saison noch weitermachen kann, was er dafür alles unternimmt. Das ist ja dann schon irgendwo, wo man so denkt, ja, krass, wenn man irgendwie von 9 bis 17 Uhr arbeitet und vor und nach der Arbeit zum Training fährt. Und ich mich manchmal beschwert habe, wenn ich
anstatt Essen nicht warm genug
80 Minuten
habe. Ja, ja.
War auf jeden Fall auch an der einen oder anderen Stelle Augen öffnet.
Ja. Hast du jemanden oder eine Sportart sozusagen da entdeckt, wo du gedacht hättest, yo, das hätte ich sein können, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre?
Ja, ich glaube, das denkt man immer von sich. Also ich denke von mir, weil ich auch mit 8, 9, 10, so in dem Rahmen habe ich auch Tennis gespielt. Mhm. Und immer, wenn ich jetzt Tennis gucke oder auch wenn ich sehe, wie ich Padel spiele, dann denke ich immer, ja, da jetzt auch mal eine richtig große Karriere machen können. Ich glaube, dass man sich dass man das immer von sich denkt. Ich hätte gerne mehr als dieses eine Leben, um viel mehr auszuprobieren. Aber das Leben, was ich jetzt habe, ist das One in a Million Leben. Von daher bin ich ganz weit weg davon, mich zu beschweren. Aber ich glaube, ich wäre auch ganz gut in Tennis.
Okay. Und unabhängig vom Sport, hast du da mal Gedanken drüber gemacht, wenn du nie Sportler geworden wärst? Hat es da was gegeben, was dich interessiert hätte? Oder jetzt auch retrospektiv?
Kriminalpsychologie. Mich interessiert Geschichte mega, aber ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Also ich glaube, ich hätte vielleicht für eine coole Zeitung so geschichtliche Texte geschrieben. Mhm. Also ich hätte irgendwas mit Sport gemacht, aber wenn ich jetzt diesen Bereich Sport ausklammer, wären das so die Bereiche gewesen, die mich interessiert hätten.
Okay. Und so als kleine Abschlussfrage noch, was ist Sport für dich in den nächsten 10, 15 Jahren? Ist es mehr, wird es Beruf bleiben? Wird es, weiß ich nicht, wieder zurückgehen zu, du spielst Padel und Tennis und denkst, ja, ich könnte nochmal, oder?
Beruf wird es zwangsläufig ja jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren, wird es tendenziell kein Beruf werden, aber eine krasse Leidenschaft.
Auch drumherum, nicht nur Sport ausüben.
Ach so, Trainer werde ich schon nochmal irgendwann werden, da bin ich mir relativ sicher. Und Sport ist einfach, also gerade Fußball ist mein Lebensinhalt. Ich merke das auch jetzt. Ich gucke so gerne Fußball, das ist ungebremst. Also die Leidenschaft für Fußball, die hat nicht 1% nachgelassen.
Okay, also du bist auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwann, bin ich zu meinem Bruder und es lief an einem Sonntag, ich glaube wirklich, es war Getafe gegen San Sebastian oder sowas und der steht davor und regt sich auf, weil der Innenverteidiger falsch steht. Also bist auch du oder?
Ja, mir ist das relativ egal in anderen Vereinen, wer da gerade einen taktischen Fehler macht. Ich habe da keine Emotionen zu, aber ich gucke einfach gerne Fußball. Okay. Und ich spiele gerne Fußball, ich mache alles gerne, was mit Fußball zu tun hat. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, selbst wenn jetzt so Gladbach spielt, ne, ist klar, behältst du es irgendwie mit deinen alten Kollegen und natürlich hat der Verein für mich eine besondere Bedeutung, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn die verlieren, dass ich mir denke, boah, das war jetzt ein scheiß Samstag. Also Es ist erstaunlich, wie viel Abstand man in kürzer Zeit doch dann zu dem ganzen Geschäft gewinnt, was die Emotionen angeht, aber nicht was die Lust und Laune angeht.
Okay. Lust und Laune ist groß bei der Buchvorstellung. Wann erscheint es genau?
13.3. diesen Jahres.
Und der Titel ist?
Das Leben fing im Sommer an.
Das Leben fing im Sommer an. Also reinlesen. Wir machen eine schöne Buchkritik irgendwann mal. Das können wir machen.
Ja, bitte.
Dann viel Erfolg dabei. Viel Erfolg bei all deinen weiteren Projekten. Winzer da sein oder Fußball spielen oder was auch immer es wird. Danke dir.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Und das war's auch schon für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Power Podcast doch gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut auch mal auf Instagram vorbei. Einfach @power.sports. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Danke euch fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Power Sports in Kooperation mit Maniac Studios.